Wir starten heute in eine neue Predigtserie und als ich den Titel gewählt habe, ist mir nicht bewusst gewesen, dass ich in dem Titel eine deutsche Redewendung benutze, die gar nicht mehr so gängig ist. Es ist scheinbar eine Generationenfrage. Ich will das erklären. In meiner nicht repräsentativen Umfrage gab es eine sehr deutliche Tendenz, was so diese Redewendung betrifft. Die Redewendung heißt nämlich, wenn du den Titel gelesen hast, jemandem etwas ins Stammbuch schreiben. Und es ist ein Ausdruck, der scheinbar so, wenn du 40 und älter bist, dir wahrscheinlich was sagt. Und wenn du 40 und jünger bist, wenigstens die Leute, die ich gefragt habe, kamen da ins Stocken und konnten da nicht so viel zu sagen. Deshalb entschuldige ich mich dafür, dass ich da so einen Schnitt mache in der Redewendung. Es ist ja so, dieses ins Stammbuch schreiben, das bedeutet, jemanden mit Nachdruck auf etwas hinweisen. Das als wichtige Warnung oder Ratschlag verstanden werden soll. Das ist das, was so ins Stammbuch schreiben bedeuten soll. Und der letzte Teil der Bibel, in der Offenbarung ist es so, dass die Offenbarung startet mit 7 Briefen, kurzen Briefen, sie sind wirklich super kurz, aber Briefe, die damals an Gemeinde gerichtet waren. Und ich hoffe, dass wir verstehen, ja, das waren an spezifische Gemeinden gerichtet, aber das hat was auch mit uns heute zu tun, weil aus diesen Briefen deutlich wird, wie Gott ist, worauf er Wert legt, was ihm wichtig ist. Und das ist etwas, was uns auch heute beschäftigen soll. Deshalb den ersten Brief heute und dann die nächsten 6 Sonntage werden wir uns mit den nächsten Briefen beschäftigen. Der erste Brief steht in Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7 und die will ich vorlesen. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von der Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ich will ein paar grundsätzliche Vorbemerkungen machen, wenn wir jetzt hier mit dieser Predigtreihe starten und auch mit diesem Text. Ganz ehrlich, es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen und auch ganz widersprüchliche Arten und Weisen, wie man diese Texte in der Offenbarung deuten kann. Diese ersten Texte gehen an 7 Gemeinden und ich will dich da nicht mit großen, wilden, unterschiedlichen Theorien verwirren. Ich will dir sagen, wie ich diese Texte verstehe und wie ich damit diese Texte umgehe. Ich verstehe diese Briefe als Briefe an ganz konkrete Gemeinden in der heutigen Westtürkei. Und obwohl diese Briefe an konkreten Gemeinden damals gehen, glaube ich, dass diese Briefe für mehr, deshalb sind sie bis heute erhalten, dass sie mehr bedeuten als nur ein Schreiben an diese entsprechenden Gemeinden. Ich gehe auch davon aus, dass der Engel der Gemeinde, so fängt das ja an hier, dass das derjenige ist oder diejenigen sind, die für die Gemeinde damals Verantwortung getragen haben und deshalb Adressaten sind. Sie sollen das an ihre Gemeinde weitergeben. Also der erste Brief geht an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war damals eine ziemlich große und auch berühmte Stadt, war auch eine relativ große Gemeinde, auch eine Gemeinde mit Ausstrahlungskraft. Paulus hat dort in Ephesus 3 Jahre gearbeitet und hat diese Gemeinde gegründet. Und einige andere Bekannte, wenn du das Neue Testament liest, liest du von Namen, die auch in Ephesus gewesen sind und dort mitgeholfen haben. Und diese Stadt in Ephesus ist nicht nur groß, hat nicht nur wirtschaftliche Bedeutung, sondern sie hat auch religiöses, kulturelles an Ausstrahlung in die Umgebung. Berühmt ist die Stadt wegen der Göttin Diana. Sie ist die Fruchtbarkeitsgöttin damals in dieser Gegend und sie wurde mit religiösem Sex verehrt. Dieser gewaltige Diana-Tempel in Ephesus galt als 7. Weltwunder der Antike. Er wurde von 127 Säulen getragen und jede Säule davon ist ungefähr 18 Meter hoch. Also du siehst, das war ein beeindruckendes Dingens und das hat einfach Leute angezogen. Das war etwas, wo man, selbst wenn man mit der Religion nicht viel anfangen kann, das hat man mal gesehen oder da musste man geschäftlich hin oder was es auch immer gewesen ist. Warum ich das erzähle? Als die ersten Leute in Ephesus Christen wurden, ist das damals vielen Leuten übel aufgestoßen. Die Christen sind damals sofort angegriffen worden, nicht nur inhaltlich, nicht nur dafür, was sie geglaubt haben, sondern sie sind auch körperlich angegriffen worden. Die Leute in der Stadt hatten Angst, dass diese neue Jesus-Religion, diese neue Christen-Religion die Bedeutung der Stadt runterspielen würde, dass es einen wirtschaftlichen Nachteil geben würde, dass es die Bedeutung der Stadt schmälern würde. Und in dieser, wir müssen uns vorstellen, das hat weitere Auswirkungen gehabt. Vielleicht sind die ersten aktiven Auseinandersetzungen ein Stück zu Ende gegangen und trotzdem hat es weiter Spannungen gegeben. Und in dieser Zeit verhält sich die Gemeinde in Ephesus ganz stark. Deshalb mein erster Gedanke, Jesus zählt hier einige Glaubensstärken auf, richtig gute Dinge, die er über diese Gemeinde zu sagen hat. Und ich mag das, wenn... Ich merke mir Sachen besser, wenn sie mit dem gleichen Buchstaben oder wenn sie irgendwie was ähnlich haben. Deshalb kommen jetzt 3 Dinge mit T. Die ersten, das waren die Taten. Jesus lobt diese Gemeinde für ihre Taten. Die Christen damals in Ephesus, sie haben nicht nur über den Glauben geredet, nicht nur irgendwie groß darüber philosophiert, sondern da ist was passiert. Glaube ist praktisch geworden. Hier in dem Text steht nicht genau, wie das ausgesehen hat, was das bedeutet hat, aber ich kann das nachvollziehen, wirst du wahrscheinlich auch nachvollziehen können, wie elend, wenn der Glaube an Jesus nur etwas mit dem Sonntagmorgen Gottesdienst zu tun hat. Das ist nicht Ziel der Geschichte. Wenn sich nicht mein Leben auch Stück für Stück so Richtung Jesus verändert, dann ist das Ziel verfehlt. Aber da gibt es von Jesus her jetzt bei dieser Gemeinde nichts zu kritisieren. Das Zweite, das ist ihre Treue. Vers 3, da steht das so, und du hast Geduld und du hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Ich meine, das eine ist, mit Jesus zu starten. Aber das andere ist auch, mit Jesus weiterzumachen. Das ist also auch das braucht Entscheidungen, eine Perspektive. Das braucht Nähe zu Jesus. Und diese Gemeinde ist dran geblieben. Die hat nicht aufgegeben, auch in Schwierigkeiten. Und ich will das an dieser Stelle für dich sagen, deutlich sagen, wenn du in deinem Glauben an Jesus irgendwie ins Straucheln gekommen bist. Ich hoffe, dass wenn du diesen Text in der nächsten Woche vielleicht nochmal liest, dass das Zeugnis dieser Gemeinde, dass dieses, was Jesus über diese Gemeinde sagen kann, dass das auch für dich eine Ermutigung ist. Es gibt auch in deinem Christsein, gibt es Phasen, da ist es schwierig, da ist es anstrengend. Das hat hier jetzt in Ephesus, manche hat den Leuten damals, hat das wirtschaftlich was gekostet. Sie haben Geldnachteile gehabt. Manche haben gesundheitliche Nachteile gehabt. Für viele wäre das Leben einfacher gewesen, das Leben ohne Jesus, wenn sie nicht geglaubt hätten. Aber sie sind dran geblieben, sie sind geduldig geblieben. Und ich will dir sagen, mach es diesen Leuten nach. Du bist nicht alleine und ich will dir sagen, gib nicht auf. Jesus sagt hier zur Gemeinde, klasse, klasse, dass ihr so unterwegs seid. Ich sage das nochmal so, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du hast gerade eine Phase, die nicht gut läuft, wenn du geneigt bist, sagen wir, eine Abkürzung zu gehen oder aufzugeben oder was es auch immer ist, mach's nicht. Bleib dran. Gib nicht auf. Das dritte habe ich genannt, wo Jesus diese Gemeinde lobt, sind die Thesen. Hier in Vers 2 steht, du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Es sind Leute in diese Gemeinde gekommen mit ihren Thesen, mit ihren Behauptungen, mit ihren Ideen. Und sie haben versucht, diese Gemeinde dafür zu gewinnen. Und diese Leute haben behauptet, sie hätten die gleiche Autorität wie die Jünger Jesu. Aber sie haben was anderes gelehrt. Und die Leute in Ephesus haben das Entscheidende getan. Was mache ich, wenn irgendjemand kommt und irgendwas behauptet, dass es christlich sei? Hier steht, sie haben geprüft. Der Text spricht von einer Sekte, einer Gruppe, die sich Nikolaiten nennt. Von Nikolaiten weiß man heute im Grunde genommen nicht mehr so genau, an welcher Stelle sie von der gesunden christlichen Lehre abgewichen sind. Es gibt da wilde Spekulationen, aber was klar ist, schon damals gab es Leute, die von der gesunden, christlichen, biblischen Lehre abweichen, aber behaupten, sie wäre von Gott. Ich muss das Beispiel einfach kurz sagen, weil es mich beschäftigt hat. In der letzten Woche wurde bekannt, dass eine Pastorin in Berlin 4 Männer in einer Ehe zusammen verheiratet hat. Wie kann ich wissen, ob das, wie sie behauptet, 4 Männer zusammen, die haben sich doch alle lieb und so, das muss bestimmt von Gott sein. Wie kann ich wissen, ob sie nicht recht hat, dass alles, was Liebe ist, schon irgendwie in Ordnung ist? Und ich kann da sagen, hier mit der Gemeinde in Ephesus, das Beste, was du tun kannst, ist, prüf das. Ich will das noch ein bisschen deutlicher sagen. Ich treffe so viele Christen, die mir sagen, ich glaube das, weil Pastor so und so das in seinen Predigten behauptet. Manchmal, und ich weiß, dass es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber dass du die Tendenz verstehst, manche Christen scheinen mehr mit Predigten und Vorträgen sich zu beschäftigen, als dass sie ihre Bibel selber lesen. Das, was hier mit Prüfen gemeint ist, ist nicht, schau mal, was Pastor so und so dazu sagt, sondern was dieses Prüfen bedeutet, kenn dich aus in der Bibel. Denk selber nach. Ja, es ist anstrengender. Es ist einfacher, wenn dir das jemand vorkaut und dann schon irgendwie das alles mundgerecht da ist. Aber das ist nicht das Prüfen, was hier gemeint ist. Okay. Taten, Treue, Thesen. Und die Gemeinde in Ephesus macht das richtig gut. Und jetzt kommt ein spannender Schnitt, denn Jesus sieht nicht nur danach, was ich tue, sondern Jesus sieht danach, wie ich es tue. Und Jesus macht sich Sorgen in dieser Gemeinde über die Art und Weise, was sie motiviert, was sie antreibt, warum sie diese Sachen machen. Und das ist echt eine Schwäche, eine Glaubensschwäche. Mein zweiter Gedanke, meine Glaubensschwäche. Hier in Vers 4 ist der, finde ich wenigstens in diesem Brief, der erschütterndste Satz, den ich lesen kann. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Manche Christen erinnern sich, dass es einen Moment in ihrem Leben gegeben hat, da in diesem Moment haben sie angefangen, Jesus zu vertrauen. Manche, das ist bei manchen im Rahmen einer Veranstaltung oder im Rahmen eines Gesprächs gewesen oder irgendwie etwas, was sie in der Bibel gelesen haben. Und das ist für sie der Moment gewesen, wo sie auf einmal gemerkt haben, jetzt muss ich mein Leben Jesus anvertrauen. Ich will mit ihm starten. Bei anderen ist das anders, ein Prozess, eine Entwicklung, wo ich gar nicht mehr so genau sagen kann, was ist jetzt genau der Zeitpunkt gewesen, wo ich Christ geworden bin. Das ist im Grunde genommen auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ich glaube, dass meine tiefe Überzeugung ist, Jesus ist gekommen, um uns in die Familie Gottes einzuladen. Die Sünde hat uns blockiert, in diese Familie Gottes zu kommen. Jesus hat sein Leben gegeben, damit mir diese Sünde vergeben werden kann. Und das hat meinen Weg zu Gott, zum Vater, freigemacht. Das nennt man das Evangelium. Darauf vertrauen wir. Wenn du Jesus, mit Jesus unterwegs bist, das hat dein Leben auf den Kopf gestellt. Vielleicht erinnerst du dich oder vielleicht bist du letzten Sonntag da gewesen, auch hast meine Predigt gehört zum Evangelium. Das ist Dreh- und Angelpunkt für Christen, ist das alles. Ausgangspunkt für alles. Aber dieser Brief schreibt jetzt hier an die Gemeinde ganz realistisch, was im Leben eines Christen passieren kann. Ich bin mit Jesus gestartet, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass es gut weitergeht. Jesus sagt hier, du hast diese erste Liebe zu mir verloren. Das Vertrauen auf das Evangelium, deine fröhliche Hingabe Jesus hinterher, das ist verloren gegangen, das ist verdrängt worden, vielleicht sogar ersetzt worden und du liebst mich nicht mehr so wie früher. Was ist geschehen? Ich habe gedacht, das Beste, was ich in diesem Moment vielleicht tun kann, ist einfach dir kurz einen Moment zu geben, um zu gucken, wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus. Ich will dir sagen, das brauche ich immer wieder und ich bin dankbar für diese Texte. Das ist nicht der einzige Text im Neuen Testament, der mich herausfordert. Schau einfach, wie bist du, ja ganz ehrlich, wie bist du mit Jesus unterwegs? Was bedeutet er für deinen Alltag wirklich? Ist er nur so ein Add-on, so eine Zusatzdingens, irgendwie ein Hobby geworden oder was es auch immer ist? Und das ist, du siehst das hier bei der Gemeinde, das wäre in dem Sinne, das ist nichts Gutes, aber es ist auch nichts, in dem Sinne nichts Ungewöhnliches, weil es passiert diesen ersten Christen ganz genauso. Und es ist, wenn es anders werden soll, muss ich einen Moment haben, wo ich ehrlich werde und dann sagen, ja, so ist es. Und es muss anders werden. Ich will, dass es anders wird. Und wenn ich nicht ehrlich werde, werde ich das die ganze Zeit, wird das so vor mir herlaufen, was es auch immer ist. Jesus sagt hier, du hast die Liebe zu mir verloren, dein Vertrauen auf das Evangelium. Was ist passiert so in deinen letzten Wochen, Monaten, Jahren? Ist Jesus dein Antrieb geblieben? Ist das Evangelium das, was dich auch im Alltag bestimmt? Kurz ein anderer Blickwinkel. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wann du das letzte Mal richtig verliebt warst. Alle Untersuchungen, die ich kenne, beschreiben, dass diese emotionale Hochphase auch irgendwann zu Ende geht. Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Untersuchungen man da glaubt und was auch immer, ob nach wenigen Wochen oder, aber auf jeden Fall, die meisten sind sich einig, maximal 3 Jahre schüttet das Gehirn eine Welle von Hormonen wie Dopamin, Adrenalin und ein anderes Ding, das ich nicht aussprechen kann, durch unseren Körper. Und wir beschreiben das als Glücksgefühle, als Schmetterlinge im Bauch. Und alle Untersuchungen sind sich einig, dass diese Phase dann auch irgendwann zu Ende geht. Interessanterweise passiert das dann, wenn eine feste Beziehung entsteht, wenn ich mir in dem anderen sicher bin, diese Beziehung zustande kommt, dann lassen diese Hormone nach. Ich treffe immer wieder Christen, die erste Phase als Christsein ziemlich ähnlich beschreiben. Woran ich das festmache? Leute sind in dieser Zeit, vergebt mir den Ausdruck, aber sie sind ein Stück Jesus verrückt. Sie erzählen Leuten davon, was sie gerade erlebt haben. Und sie verstehen das überhaupt nicht, dass nicht alle zum Glauben kommen. Dass nicht alle sagen, yay, yeah, Jesus. Und sagen es Leuten, ob sie gefragt werden oder nicht gefragt werden. Alle müssen das hören. Ich weiß nicht, ob du so eine Phase erlebt hast. Aber nicht wenige Christen sind in dieser ersten Phase einfach glücklich, weil sie Jesus gefunden haben. So leichtes Schweben über dem Boden. Aber in der Regel landen diese Christen auch irgendwann wieder auf diese Welt zurück. Warum ich das erzähle? Was heißt das, wenn in Vers 4 steht, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast? Bedeutet das, dass ich wieder zu so einer emotionalen Hochsituation in so eine Verliebtheitsphase kommen soll oder nicht? Geht es darum, wieder zurück zu sein in diese Momente, wo alles neu ist, selbst wenn es mir gar nicht neu ist, also wenn ich schon eine ganze Zeit lang mit Jesus unterwegs bin und ich sehr viel verstanden habe? Du merkst vielleicht an diesen Fragen, an meinem Gedankengang, dass irgendwas in diesem Vorwurf, den Jesus macht, aber auch in der Konsequenz, da muss irgendwas anders sein. Es kann nicht bedeuten, dass ich wieder zurück, ganz wieder alles auf Start setzen muss. Das geht nicht. Und Jesus schreibt hier, schau irgendwie, das macht er nicht, dass du die Emotionen zurückkommen, sondern Jesus schreibt der Gemeinde, und das mag ich so sehr an ihm, er gibt uns drei ganz konkrete, praktische Schritte, wie es zurückgeht wieder zu dieser ersten Liebe. Er lässt uns da nicht im Nebel rumstochern, sondern er sagt uns, wie ich wieder zu einer gesunden geistlichen Balance komme. Mein dritter Gedanke. Hier in Vers 5 steht ganz einfach, denke nur daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Hier sind die drei kurzen Anweisungen von Jesus. Erstens, denke daran, wie es mal mit deiner Liebe zu Jesus gewesen ist, sagt Jesus hier. Okay, ich muss noch mal einmal einen kurzen Vergleich über mein Verliebtsein und meine Ehe und so muss ich noch mal bringen. Wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet, Katrin und ich. Und unsere Hormone haben sich auch wieder gut eingependelt. Aber ich verstehe, das, was hier in dem Text steht, dass es hilft. Das, was Jesus sagt, ist, schau zurück, woher du gekommen bist. Und ich verstehe das deshalb, weil es dieses Zurückschauen hilft. Katrin und ich, wir haben einen Schatz. Wir haben eine Kiste. In dieser Kiste liegen ungefähr 200 Briefe aus unserer Anfangszeit. Und ich kann dir sagen, wie viel Dankbarkeit und wie viel Freude entsteht, wenn wir lesen und zurückdenken und wenn uns das nochmal beschäftigt, wie es am Anfang gewesen ist. Vers 5 ist wirklich ernst gemeint, wenn daran steht, denke zurück, schau zurück, denk zurück, wie du mit Jesus unterwegs warst, wie diese guten Zeiten mit Jesus gewesen sind. Mach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme, aber erinnere dich, woher du gekommen bist. Wie du verstanden hast, dass du gerettet worden bist, dass Jesus alles gegeben hat für dich. Und wie das eine fröhliche Motivation für deinen Tag gewesen ist. Egal, auf der Arbeit, in der Straßenbahn, beim Einkaufen, beim Spaziergang im Grünen. Und wie ist das jetzt gerade? Da sich zurückzuerinnern, auch sich zurückzuerinnern, nochmal, das habe ich letzten Sonntag auch kurz erwähnt, aber man könnte dem Neuen Testament ja vorwerfen, dass es an vielen Stellen grottenlangweilig ist, weil es immer das Gleiche sagt, weil es immer zum Kern des Evangeliums zurückführt und immer wieder betont, Jesus ist alles, dass er gekommen ist, gestorben und auferstanden ist, ist das Zentrum und es sagt immer wieder das Gleiche. Warum denn? Warum? Ich brauche das. Die Erinnerung an das, was wirklich mein Leben völlig verändert hat. Deshalb erinnere dich daran. Nicht nur, wie es damals ganz konkret bei dir in deinem Leben gewesen ist, sondern erinnere dich auch daran, was der Kern des Evangeliums ist. Das Zweite ist ganz schlicht. Hier im Text steht, kehr um. Wenn ich feststelle, dass ich hier nicht gut unterwegs bin, dann brauche ich eine Umkehr. Eine konkrete Entscheidung, es in Zukunft anders zu machen. Und ich will das sehr konkret machen, weil ich glaube, dass diese Warnung für mich und auch vielleicht für uns als Gemeinde nicht so abwegig ist. Du kannst das Richtige glauben. Du kannst die Thesen prüfen und sie abgelehnt haben, dass dein Glaube wirklich, dein Jesus-Glaube wirklich korrekt ist, biblisch, fundiert. Und trotzdem die Liebe zu Jesus verpassen. Die Liebe, die vor Dankbarkeit die Gnade Gottes feiert. Die Liebe, die sich fröhlich Jesus verschreibt, wegen des Evangeliums von Jesus Christus. Denn wohin führt das? Und das ist ein Vorwurf. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Es ist immer wieder, dass Nichtchristen, wenn sie über Christen reden, dass sie was von Rechthaberei sagen. Hart und ungnädig. Und ich glaube, es hat was zu tun, dass die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, die fröhliche Begeisterung von Jesus vielleicht zu kurz kommt, dass wir genau wissen, was richtig und falsch ist, wie Leute sich in dieser Welt zu verhalten haben und was denn christlich ist und was nicht christlich ist. Das wissen wir ganz genau. Aber das ist nicht alles. Und wenn du merkst, an dieser Stelle dein Herz ist hart geworden, weil es vielleicht weiß, was richtig ist, aber die Motivation sich nicht im Evangelium festmacht, dann kehr um. Darf ich das nochmal ganz konkret machen? Räume alles aus, was zwischen dir und Gott steht. Bekenn ihm deine Schuld. Sei kleinlich dabei, hätte ich beinahe gesagt. Bei Sünde macht es Sinn, kleinlich zu sein und einfach zu bekennen, Gott zu sagen, Jesus zu sagen, danke, dass du dafür gestorben bist. Hier, das und das und das ist falsch gelaufen. Und klär deine Beziehung zu anderen Menschen. Wenn etwas zwischen dir und einem anderen steht, denk nicht darauf, darüber wächst Gras und dann wird das alles gut werden. Klär das. Und wenn du an anderen versagt hast, geh hin und bitte um Verzeihung. Vergib dem anderen, auch wenn er dich nicht um Verzeihung gebeten hat. Nochmal, diese Verse richten sich an Christen und diese Christen sollen umkehren. Es gibt Momente in deinem Leben mit Jesus als Christ, wo Jesus dir sagt, es braucht jetzt eine andere Richtung. So geht es nicht weiter. Vielleicht ist das jetzt für dein Leben dran. Aber es geht nicht nur um uns als Einzelne. Jesus redet ja hier zu einer Gemeinde. Auch wir als Gemeinde können eine Entwicklung hinlegen, die am Anfang geprägt war von der Liebe zu Jesus, aber wo es jetzt nur einfach darum geht, um Leistung bringen, das Richtige zu tun, theologisch korrekt zu sein. Ich habe diesen Punkt nicht umsonst genannt, diesen Oberpunkt Balance zu halten, weil es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Es gehört alles dazu, aber die Frage ist, ob unsere Motivation, Jesus fragt hier, ob unsere Motivation dabei noch die richtige ist. Er warnt uns genauso wie die Gemeinde in Ephesus damals, wenn aber nicht. Das schreibt Jesus hier, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Es kann sein, dass Gemeinde deshalb, weil die Motivation nicht in Ordnung ist, dass Gemeinde deshalb endet, vorbeigeht. Drittes und letztes. Tu die ersten Werke, das ist die schlichte Ansage hier in Vers 5. Was waren denn die ersten Werke? Die meisten Christen, die ich spreche, sind in ihrer Anfangszeit fröhlich aktiv gewesen, aus Liebe zu Jesus, ganz einfach aus Dankbarkeit, was Jesus für mich getan hat. Sie haben nicht darauf geschaut, was habe ich davon, wie gut dienen die anderen mir, sondern diene ich den anderen? Ich bin verbindlich und ich will mit Leidenschaft Jesus dienen und was kann ich tun, damit mehr Jesus in meine Umgebung hineinstrahlt? Und genau dahin soll es zurück. Ich drehe mich nicht um mich, sondern ich drehe mich um Jesus. Ich habe Jesus vor Augen, was er für mich getan hat. Er als mein Schöpfer, er als mein Freund, er als mein Retter. Und Jesus, dich möchte ich mehr lieben lernen. Jesus, ich will tun, was du sagst. Vielleicht stellst du heute fest, dass du Umkehr brauchst und wieder neu diese ersten Werke tun willst. Vielleicht ist es so ein Moment, wo du das Jesus sagen solltest. Vielleicht merkst du, wie deine Liebe zu Jesus abgeflaut ist und Jesus dir heute Morgen sagt, kehr um, kehr um. Und ich möchte ein konkretes Angebot machen. Ich bleibe gleich hier, ein, zwei Leute bleiben noch mit mir hier. Lass uns reden, wenn es an dieser Stelle Redebedarf gibt. Lass uns zusammen beten. Und dafür ist Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Nutzt das. Aber auch wenn dich andere Dinge beschäftigen, du denkst, du würdest gerne jemanden haben, nutzt diese Zeit. Am Schluss gibt Jesus ein Versprechen hier in Offenbarung 2. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Dieses Versprechen gilt. Es gilt dem, der durchhält. Es gilt derjenigen, die durchhält, die bereit ist, die Sünde zu bekämpfen. Auf ihn wartet das ewige Leben bei Gott. Auf sie wartet dieses ewige Leben bei Gott. Christsein bedeutet, durchzuhalten und zu überwinden, bis zum Schluss, hier auf der Erde, um dann bei Gott in der Ewigkeit zu sein. Und deshalb will ich mir für mich, für uns als Gemeinde, ich will, dass die Liebe Jesu unser Leben bestimmt. Ich will nicht davon nur predigen, ich will nicht nur davon predigen, was richtig ist, sondern ich will, dass mein Herz dabei ist und dass meine Motive in Balance sind bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus begegnen, dem, den wir lieben. Soweit.